Deutschlandfunk.
Hallo, herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Massimo Majo. Geht es einem doppelt so gut, wenn man doppelt so viel Land besitzt? Die Hauptfigur in dem folgenden Hörspiel glaubt, ja, mehr Besitz, mehr Glück. Und auch wenn uns dieser Gedanke vielleicht sehr verkürzt vorkommen mag, das Hörspiel erinnert daran, wie weit verbreitet dieser Glaube ist. Das Streben nach mehr Wachstum, nach mehr Reichtum, auch auf Kosten anderer, auch auf Kosten endlicher Ressourcen, das ist letztlich ein Grundmotor unserer Zeit. Wie viel Erde braucht der Mensch? So heißt dieses folgende Hörspiel und es basiert auf einer Parabel von Leo Tolstoi von 1885, eine Parabel auf die Gier. Es gibt mehrere Hörspielfassungen dieser Geschichte. Wir hören jetzt ein Hörspiel, das von Studierenden der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin kommt. Und das auch deswegen so besonders ist, weil die ganze Geschichte nur von einer Stimme erzählt wird. Unterbrochen nur von sehr plastischer und farbiger Natur.
Wie viel Erde braucht der Mensch? Hörspiel von Max Radestock. Nach der Erzählung von Lev Tolstoi.
Es ist ja alles wahr. Unser einer hat von Kind auf mit der Erde zu schaffen.
Andere leben schöner und sauberer.
Das Leben eines Bauern ist karg. Mein Leben, das Leben von Pachom, ist karg.
Pachom, dein Leben ist armselig.
Dein Leben ist armselig.
Reich werden wir nie. Aber es ist doch schön.
Es ist doch schön.
Es ist traurig, wir haben zu wenig Land. Zu wenig?
Zu wenig.
Wenn ich ein wenig mehr Land hätte,
nur ein bisschen,
dann könnten wir ein bisschen besser leben. Nur ein bisschen.
Nur ein bisschen. Nur ein bisschen.
In der Nachbarschaft wohnte eine Gutsbesitzerin. Sie war nicht sehr reich, besaß aber etwa 120 Dessertinen Land, das sind circa 130 Hektar.
130 Hektar.
Und im Winter hieß es plötzlich, dass die Gutsbesitzerin ihr Land verkaufen wolle und dass der Besitzer der Herberge an der Landstraße mit ihr darüber verhandle. Als die Bauern davon hörten, gingen sie nun alle zur Gutsherrin und baten, sie möchte das Land nicht dem Wirt, sondern ihnen verkaufen. Sie versprachen auch einen höheren Preis zu zahlen. Die Gutsherrin ging darauf ein. Die Bauern wollten das Land als Gemeindegut erwerben, konnten sich aber nicht einig werden. Darauf beschlossen die Bauern, dass ein jeder auf eigene Rechnung, je nach seinem Vermögen, Land kaufen solle. Auch darauf ging die Gutsherrin ein.
»Sie kaufen das ganze Land auf und lassen mir nichts übrig.«
»Da alle Leute kaufen, muss auch ich 10 Dessertinen kaufen? Sonst ist es ja wirklich kein Leben.« Wir haben 100 Rubel erspart, also...
Verkauften Sie ein Füllen und die Hälfte der Bienenstöcke.
Verkauften Sie ein Füllen und die Hälfte der Bienenstöcke.
Verdingten den Sohn als Arbeiter.
Verdingten den Sohn als Arbeiter.
Borgten sich noch etwas beim Schwager und brachten auf diese Weise die Hälfte der Kaufsumme auf.
Die Hälfte der Kaufsumme auf. Als Pachom das Geld beisammen hatte, suchte er sich ein Stück Land nach seinem Geschmack aus. Es waren sogar 15 Dessertinen, mit einem kleinen Wald, und begab sich zur Gutsherrin, um über den Kauf zu verhandeln. Sie wurden einig und schlossen den Kaufvertrag ab. Pachom zahlte die Hälfte des Preises und verpflichtete sich, den Rest innerhalb 2 Jahre abzuzahlen.
Nun hatte Pachom ein ordentliches Stück Land. Er verschaffte sich Saat auf Borg und besäte den gekauften Grund. Schon die erste Ernte war so gut, dass er gleich im ersten Jahre sowohl der Gutsherrin wie auch dem Schwager die Schuld bezahlen konnte.
So wurde Pachom Gutsbesitzer.
Der Boden, den er bebaute, auf dem er mähte, sein Holz fällte und sein Vieh weidete, gehörte nun ihm.
Gehörte nun ihm.
So oft Pachom auf sein eigenes Land hinausfuhr, um zu pflügen oder um die Saat und das Gras anzusehen, war er stolz und glücklich.
Es schien ihm, dass auf seinem Grund und Boden ganz anderes Gras wachse und andere Blumen blühten als sonst überall.
Wenn er früher an diesem Stück Land vorbeigefahren war, schien ihm das Land ganz gewöhnlich. Jetzt aber war es ein gesegnetes Land. So lebte Pachom in Freuden.
Er wäre wohl ganz zufrieden gewesen, wenn ihm die Bauern nicht ständig mit den vielen Flurschäden zugesetzt hätten. Er stellte sie freundlich zur Rede.
Aber es half alles nichts.
Sie ließen die Kühe auf seinen Wiesen grasen.
Nachts verirrten sich die Pferde in sein Korn.
Pachom trieb das fremde Vieh weg, verzieh den Bauern und beschwerte sich nicht.
Um jene Zeit kam das Gerücht auf, dass viele Bauern weiter nach Osten auswanderten.
Ich selbst brauche ja nicht auszuwandern, denn ich habe auch hier genügend Land. Aber wenn jemand von den Nachbarn auswandern wollte, würde es hier geräumiger werden. Ich würde das Land der Auswandernden aufkaufen und damit meinen Besitz abrunden.
Ich würde es dann viel bequemer haben, denn jetzt ist es wirklich zu eng, zu eng.
Als Pachom einmal zu Hause saß, klopfte bei ihm ein durchreisender Bauer an. Pachom gewährte ihm Nachtquartier, gab ihm zu essen und zu trinken und fragte ihn, woher er des Weges komme. Der Bauer sagte, dass er aus dem unteren Wolga-Gebiet komme, wo er auf Arbeit gewesen sei. Ein Wort gab das andere, und der Bauer erzählte von den Verhältnissen der Einwanderer in jener Gegend.
Viele Leute aus seinem Dorf seien hingezogen, man habe sie ohne Schwierigkeiten in die Gemeinde aufgenommen und einem jeden 10 Desjatinen Land zugeteilt.
10 Desjatinen.
Der Boden sei dort sehr fruchtbar. Zwischen den Kornähren könne sich ein Pferd verbergen. Ein Bauer, der gänzlich verarmt und mit leeren Händen hingekommen sei, besitze jetzt 6 Pferde und 2 Kühe.
Pachoms Herz entbrannte. Was soll ich mich hier in der Enge plagen, wenn ich anderswo viel besser leben kann?
Ich will meinen hiesigen Besitz verkaufen und mich mit dem Erlös drüben einrichten. Denn hier in der Enge hat man nichts als Ärger. Nur muss ich zuerst selbst hin und mir die Sache näher anschauen.
Als die Sommerarbeiten zu Ende waren, machte sich Pachom auf den Weg. Er fuhr bis Samara, die Wolga, hinab und ging von dort etwa 400 Werst, ein wenig über 400 Kilometer, zu Fuß. Er kam in die Gegend.
Alles stimmte.
Die Bauern hatten dort viel Land. Einem jeden waren 10 Desjatinen zugeteilt. Und Fremde wurden ohne Schwierigkeiten in die Gemeinde aufgenommen.
Wer aber auch noch Geld mitbrachte, durfte außer den angewiesenen 10 Desjatinen noch so viel Land kaufen, wie er wollte. 1 Desjatine bester Erde kostete nur 3 Rubel.
Als Pachom alles an Ort und Stelle kennengelernt hatte,
kehrte er zum Herbst nach Hause zurück und begann seinen Besitz zu verkaufen. Er verkaufte sein Land mit Gewinn,
verkaufte sein Gehöft, sein Vieh,
trat aus der Gemeinde aus
und zog im nächsten Frühjahr mit seiner Familie in die neue Heimat.
Pachom kam mit seiner Familie ins neue Land und ließ sich in einem großen Dorfe in die Gemeinde aufnehmen. Er bewirtete die Gemeindeältesten mit Schnaps und sie verschafften ihm alle notwendigen Papiere. Sie nahmen Pachom in die Gemeinde auf und teilten ihm, da seine Familie aus 5 Köpfen bestand, 50 Desjatinen Land auf verschiedenen Feldern zu. Außerdem bekam er einen Anteil am Weideland. Pachom baute an und kaufte Vieh. Nun besaß er 3-mal mehr Land als früher, und es war guter, fruchtbarer Boden. Er konnte daher 10-mal so gut leben wie früher. Er besaß genügend Ackergrund und Weideland und konnte sich so viel Vieh halten, wie er wollte.
Anfangs, während er sich einrichtete, erschien ihm alles vortrefflich. Nachdem er aber eine Zeit lang gewirtschaftet hatte, fand er es auch hier zu eng.
Zu eng.
Im ersten Jahre säte Pachom Weizen auf dem ihm zugeteilten Lande und er gedieh sehr gut. Nun bekam er Lust, noch mehr Weizen zu bauen, doch das zugeteilte Land reichte nicht mehr aus. Auch war es nicht von der nötigen Beschaffenheit.
In jener Gegend sät man den Weizen auf neuen Steppenboden oder Brachfeld. Man sät ihn nur ein oder zwei Jahre und lässt dann die Erde brach liegen, bis sie wieder mit Steppengras bewachsen ist. Solches Land fand viele Liebhaber, aber für alle konnte es nicht reichen.
Das gab immer Grund zu Streitigkeiten.
Die reicheren Bauern bebauten ihr Land selbst und die ärmeren verpachteten das ihrige an Kaufleute, um mit dem Pachtzins ihre Steuern zu bezahlen.
Auch Pachom wollte mehr von diesem Lande haben.
Er ging im nächsten Jahr in die Stadt und pachtete von einem Kaufmann Land auf ein Jahr. Er besäte es, der Weizen gedieh gut. Doch das Feld lag zu weit vom Dorf entfernt. Er musste ganze 15 Werst weit fahren. Er sah,
dass die reicheren Bauern in der Umgegend wie Gutsbesitzer auf Einzelhöfen lebten und von Jahr zu Jahr reicher wurden. Wenn ich mir noch etwas Land zu eigen kaufen könnte, würde ich mir auch so ein Gut bauen.
Dann hätte ich alles beisammen.
Nun begann Pachom, Erkundigungen einzuziehen, wo er sich Land zu Erb und Eigen kaufen könnte. Er stieß auf einen Bauern, der erst vor kurzem 500 Desjatinen gekauft hatte,
aber in Not geraten war und das Land billig verkaufen musste.
Pachom unterhandelte mit dem Bauern und einigte sich schließlich auf die Summe von 1000 Rubel. Das Geschäft war beinahe abgeschlossen, als bei Pachom eines Tages ein durchreisender Kaufmann einkehrte, um seinen Pferden Futter zu geben. Sie tranken Tee und kamen ins Gespräch. Der Kaufmann erzählte,
dass er aus dem fernen Baschkirenland komme. Er hätte dort von den Baschkiren 5000 Desjatinen Land gekauft. Das Ganze hätte nur 1000 Rubel gekostet. Pachom begann ihn auszufragen. Ich habe das Land so billig bekommen, weil ich zuvor die Gemeindeältesten beschenkt habe. Sie bekamen von mir Teppiche und Kaftane für etwa 100 Rubel. Eine Kiste Tee und solche, die Branntwein trinken, bewirtete ich mit Branntwein. Auf diese Weise bekam ich die Desjatine zu 20 Kopeken.
Er zeigte ihm den Kaufvertrag.
Das Land liegt an einem Fluss und ist gutes Steppenland.
Es gibt dort so viel Land, dass man es auch in einem Jahre nicht umgehen kann.
Alles gehört den Baschkiren.
Man kann das Land von ihnen beinahe umsonst haben.
Nun, warum soll ich für meine 1000 Rubel 500 Desjatinen kaufen, wenn ich dort für das gleiche Geld viel mehr bekommen kann?
Kaum war der Kaufmann fort, als er sich zur Reise zu rüsten begann. Er nahm einen seiner Knechte auf die Reise mit. Sie fuhren zuerst in die Stadt und kauften eine Kiste Tee, Geschenke und Branntwein. Alles, wie der Kaufmann es gesagt hatte. Sie fuhren und legten an die 500 Werst zurück. Am siebten Tage kamen sie in das Zeltlager der Baschkiren.
Alles war wirklich so, wie der Kaufmann erzählt hatte.
Die Baschkiren wohnen in der Steppe, am Flusse, in Zelten aus Filz. Sie treiben keinen Ackerbau und essen kein Brot. In der Steppe weiden ihre Vieh- und Pferdeherden. Hinter den Zelten sind die Füllen angebunden und zweimal am Tage treibt man die Stuten zu ihnen hin. Die Stuten werden gemolken und aus der Milch wird Kumis bereitet und daraus Käse.
Sie tun wenig, trinken Tee, essen und machen Musik. Sie feiern den ganzen Sommer lang.
Kaum hatten die Baschkiren Pachom erblickt, als sie alle aus ihren Zelten herauskamen und den Gast umringten. Unter ihnen fand sich auch ein Dolmetscher. Pachom ließ ihn den Leuten sagen,
dass er des Landes wegen gekommen sei. Darüber freuten sich die Baschkiren sehr. Sie nahmen ihn bei den Händen, führten ihn in ein schönes Zelt, setzten ihn auf Teppiche und Daunenkissen, ließen sich dann alle um ihn im Kreise nieder und bewirteten ihn mit Kumis und Tee und Fleisch.
Pachom holte aus seinem Wagen die mitgebrachten Geschenke hervor und verteilte sie unter den Baschkiren. Ein jeder bekam ein Geschenk und etwas Tee.
Sie lassen dir sagen, dass sie dich lieb gewonnen haben und dass es bei uns Sitte ist, jedem Gast jeden Gefallen zu erweisen und ihm für seine Geschenke Gegengeschenke zu machen. Du hast uns beschenkt. Sage uns nun, was dir von unserem Besitz am besten gefällt, damit wir es dir geben. Am besten gefällt mir euer Land.
Am besten gefällt mir euer Land. Bei uns zu Hause ist es eng und der Boden ist erschöpft. Bei euch gibt es aber viel Land und der Boden ist so gut, wie ich noch keinen gesehen habe.
Der Dolmetscher übersetzte es. Die Baschkiren sprachen wieder lange miteinander. Pachom verstand davon kein Wort. Sie lassen dir sagen, dass sie bereit sind, dir für deine Freundlichkeit so viel Land zu geben, wie du magst. Zeige nur mit der Hand, welches Land dir am besten gefällt, und es ist dein.
Sie sprachen noch eine Weile und schienen in Streit geraten zu sein.
Parom fragte, worüber sie stritten.
Die einen sagen, dass man erst den Ältesten fragen müsse und ohne seine Erlaubnis nichts hergeben dürfe.
Die anderen meinen aber, man könne es auch ohne ihn entscheiden. Während die Baschkiren so stritten, kam plötzlich ein Mann in einer Fuchsfellmütze ins Zelt. Alle verstummten und erhoben sich. Es ist der Älteste selbst.
Parom holte gleich den schönsten Kaftan hervor und überreichte ihn dem Ältesten. Auch 5 Pfund Tee gab er ihm. Der Älteste nahm die Geschenke an und setzte sich auf den Ehrenplatz. Die Baschkiren begannen ihm sofort zu erzählen. Der Älteste hörte sie an, nickte mit dem Kopfe.
Was heißt das? Dass ich mir so viel nehmen darf, wie ich mag?
Man muss es irgendwie schriftlich
abmachen. Man muss es irgendwie schriftlich abmachen. Sonst können sie heute sagen, dass es mir gehört und es mir morgen wieder abnehmen. Ihr habt ja viel Land und ich brauche nur wenig.
Nur ein bisschen.
Ich muss aber genau wissen, welches Stück mir gehört. Man muss es irgendwie abgrenzen und auf meinen Namen einschreiben.
Ihr seid gute Leute und gebt mir das Land. Vielleicht kommen aber einmal eure Kinder und nehmen es mir wieder weg.
Man kann es ja auch schriftlich abmachen. Und welchen Preis verlangt ihr dafür?
Wir haben nur einen Preis. 1000 Rubel für den Tag.
Was ist denn der Tag für ein Maß? Wie viel Desjatinen sind es?
Wir verstehen so nicht zu rechnen. Wir verkaufen so. Wie viel Land du an einem Tage umgehen kannst, so viel gehört dir. Und ein Tag kostet 1000 Rubel.
In einem Tage kann man ja ein sehr großes Stück Land umgehen.
Wenn du am gleichen Tage nicht auf die Stelle zurückkommst, von der du ausgegangen bist, so ist dein Geld verfallen. Du kannst einen beliebig großen Kreis machen, doch musst du vor Sonnenuntergang an den gleichen Ort zurückkommen, von dem du ausgegangen bist. Alles, was du umgangen hast, ist dein.
Pachom legte sich auf sein Lager,
konnte aber keinen Schlaf finden.
Er musste immer an sein Land denken.
Ich werde mir ein gehöriges Stück Land einheimsen. An einem Tag kann ich ja leicht 50 Werst machen. Die Tage sind jetzt so lang wie Jahre und in einem Kreise von 50 Werst ist viel Land enthalten. Das schlechtere Land will ich verkaufen oder an Bauern verpachten.
Das bessere behalte ich für mich.
Das bessere behalte ich für mich. Ich schaffe mir 2 Gespann Ochsen an und 2 Knechte. An die 50 Desjatinen will ich bebauen und auf dem übrigen Lande mein Vieh weiden lassen.
Erst kurz vor Tag schlummerte Pachom ein. Und er hatte einen Traum. Er lag, so träumte ihm, in diesem selben Zelt und hörte draußen jemand laut lachen. Er wollte sehen, wer es sei, stand auf, ging hinaus und sah den Ältesten der Baschkiren vor dem Zelt sitzen. Er hielt sich mit beiden Händen den Bauch und schüttelte sich vor Lachen. Pachom ging auf ihn zu und fragte,
»Worüber lachst du denn?«
Es war aber gar nicht der Älteste, sondern jener Kaufmann, der ihn kürzlich besucht und ihm vom Baschkirenland erzählt hatte. Nun war es gar nicht der Kaufmann, sondern jener Bauer aus dem Wolga-Gebiet, der noch in der alten Heimat zu ihm gekommen war. Und plötzlich sah Parom, dass es auch gar nicht der Bauer war, sondern der Teufel selbst. Der Teufel lachte und vor ihm lag ein Mann, barfuß, nur mit Hemd und Hose bekleidet. Parom sah genauer hin. Was mochte es für ein Mensch sein? Und er sah, der Mann war tot und war niemand anders als er selbst.
Pachom erschrak und erwachte.
Er blickte sich um und sah durch die offene Tür, dass es schon Tag war.
Ich muss die Leute wecken.
Ich muss die Leute wecken.
Denn es ist Zeit aufzubrechen.
Es ist Zeit, in die Steppe hinauszufahren, um mein Land abzumessen.
Mein Land abzumessen.
Wenn wir hinausfahren wollen, müssen wir es gleich tun, denn es ist höchste Zeit.
Höchste Zeit.
Die Baschkiren machten sich fertig, brachen auf und fuhren teils im Wagen, teils ritten sie nebenher. Pachom fuhr mit dem Knecht in seinem Wagen, sie nahmen auch Hacken mit.
Wie sie in die Steppe kamen, rötete sich eben der Osten. Sie fuhren einen Hügel hinauf, stiegen von den Pferden und Wagen und kamen an einem Platze zusammen.
Dieses ganze Land, soweit dein Blick reicht, gehört uns. Wähle dir nun ein Stück nach deinem Geschmack. Pachoms Augen brannten vor Verlangen.
Es war lauter gutes Steppenland.
Lauter gutes Steppenland.
Glatt wie eine Handfläche.
Glatt wie eine Handfläche.
Schwarz wie Mondkörner.
Schwarz wie Mondkörner.
In den Vertiefungen wuchsen Gräser verschiedener Art, die einem bis an die Brust reichten.
Der Älteste nahm seine Fuchsfellmütze ab und legte sie auf den Boden. Das soll unser Merkzeichen sein. Von hier sollst du ausgehen und hierher wieder zurückkommen.
Was du umgehst.
Was du umgehst, gehört
was
dir.
Was du umgehst, gehört dir. Was du umgehst, gehört dir.
Pachom holte sein Geld aus der Tasche, legte die 1000 Rubel auf die Mütze, zog den Kaftan aus und behielt nur sein Unterkleid an. Er schnallte den Gürtel fester um den Leib, steckte sich ein Säckchen mit Brot ein, band sich eine Flasche mit Wasser an den Gürtel, zog die Stiefelschäfte höher hinauf, reckte sich, nahm aus den Händen des Knechtes die Hacke und stand so marschbereit da.
»Ich gehe dem Sonnenaufgang zu.«
Er stellte sich mit dem Gesicht nach Osten, reckte sich und wartete, dass ein Rand der Sonnenscheibe zum Vorschein käme.
»Ich will keine Zeit verlieren. Solange es noch kühl ist, geht es sich viel leichter.« Kaum schossen die ersten Sonnenstrahlen am Himmelsrande hervor, nahm Pachom die Hacke auf die Schulter und ging los.
Pachom lief nicht zu schnell und nicht zu langsam. Als er eine Werst weit gegangen war, grub er ein Loch und schichtete einige Rasenstücke übereinander auf, damit das Zeichen von weitem sichtbar sei. Dann ging er weiter. Seine Glieder waren durch die Bewegung gelenkiger geworden. Er war allmählich in Schwung gekommen und beschleunigte seine Schritte. Er ging noch eine Strecke weiter und grub dann das zweite Loch. Pachom blickte sich um. Er konnte im Sonnenlicht gut den Hügel sehen, auch die Leute. Und selbst das Funkeln der eisenbeschlagenen Räder. Pachom schätzte die Strecke, die er zurückgelegt, auf 5 Werst.
Es war ihm wärmer geworden. Er zog daher auch das Unterkleid aus, warf es über die Schulter und ging weiter. Nun wurde es heiß.
Er blickte auf die Sonne, es war gerade die Stunde, Brotzeit zu machen.
Nun ist gerade 1/4 des Arbeitstages verstrichen. Es ist noch zu früh einzubiegen. Ich will noch an die 5 Werst weitergehen und dann links einbiegen. Hier ist der Boden gar zu gut. Es wäre schade, wenn ich schon hier einbiegen wollte. Je weiter ich gehe, umso besser scheint das Land.
Er ging noch eine Strecke geradeaus und blickte sich um. Der Hügel war kaum noch zu sehen. Die Leute darauf erschienen wie Ameisen, und die Wagenräder glänzten kaum merklich in der Sonne. In dieser Richtung, sagte sich Pachom, habe ich genug.
Jetzt heißt es einbiegen. Ich bin ganz in Schweiß gebadet. Ich will etwas Wasser trinken. Er blieb stehen, grub ein etwas größeres Loch, schichtete die Rasenstücke übereinander, band die Wasserflasche vom Gürtel, trank und bog dann scharf nach links ein.
Er ging und ging, geriet in hohes Gras, es wurde aber immer heißer. Pachom begann Müdigkeit zu spüren. Er blickte auf die Sonne und sah, dass es just die Mittagsstunde war.
Jetzt darf ich wirklich etwas ausruhen.
Pachom blieb stehen und setzte sich. Er aß Brot, trank Wasser, legte sich aber nicht hin. Denn er sagte sich, wenn ich mich hinlege, kann ich unversehens einschlafen. Er saß eine Weile und ging dann weiter. Anfangs fiel ihm das Gehen leicht, denn das Mittagbrot hatte ihn gestärkt.
Es war ihm aber sehr heiß, auch wurde er nach und nach schläfrig. Er ging aber rüstig vorwärts.
Nachdem er auch in dieser Richtung eine weite Strecke zurückgelegt hatte, wollte er wieder nach links einbiegen. Da stieß er aber auf eine feuchte Talsenke. Es war schade, sie aufzugeben.
Hier muss Flachs gut gedeihen.
Und er ging noch weiter in der gleichen Richtung. Er nahm also auch noch die feuchte Stelle in seinen Kreis auf, grub wieder ein Loch und machte den zweiten Winkel. Pachom blickte zu dem Hügel zurück. Es war dunstig geworden, die Luft schien in der Sonnenglut zu zittern. Und durch den Dunst hindurch konnte man die Leute auf dem Hügel kaum sehen.
Ich habe die ersten beiden Seiten so lang gemacht. Die dritte Seite muss kürzer werden.
Er ging nun schneller, um noch die dritte Seite des Vierecks abzuschreiten. Er sah auf die Sonne. Sie neigte sich der Vesperzeit zu. Auf der dritten Seite hatte er aber erst kaum 2 Werst zurückgelegt, und bis zum Ausgangspunkt blieben noch immer 15 Werst.
»Nein«, sagte er sich, »so geht es nicht.«
»So geht es nicht.«
»Wenn es auch ein schiefes Stück wird, ich muss jetzt geradeaus aufs Ziel zugehen, dass es nur nicht zu viel wird. Ich habe ja auch jetzt schon genug.« Pachom grub schnell ein Loch und ging geradewegs auf den Hügel zu. Pachom geht also auf den Hügel zu. Und das Gehen fällt ihm immer schwerer. Er schwitzt, die bloßen Füße sind zerschunden und wollen ihm nicht mehr gehorchen. Er will gerne ein wenig ausruhen, darf es aber nicht mehr.
Sonst kann er vor Sonnenuntergang nicht zurück sein. Die Sonne wartet nicht und sinkt immer tiefer.
Habe ich nicht doch einen Fehler gemacht und mir zu viel Land genommen? Wenn ich nur nicht zu spät komme.
Er blickt bald auf den Hügel, bald auf die Sonne. Bis zum Ziel ist es noch weit. Die Sonne steht aber schon dicht über dem Steppenrand.
Pachom geht mit großer Mühe und beschleunigt dennoch immer seine Schritte. Er geht und geht. Die Entfernung bleibt aber immer die gleiche. Nun fängt er an zu rennen. Er wirft das Unterkleid, die Stiefel, die Wasserflasche und die Mütze weg und behält nur die Hacke, um sich auf sie zu stützen. Ich war zu gierig, habe die ganze Sache verdorben, werde vor Sonnenuntergang nicht hinkommen.
Die Angst nimmt ihm den Atem. Er rennt, was er rennen kann. Hemd und Hose kleben ihm am Leibe, sein Mund ist wie ausgetrocknet. Die Brust arbeitet wie ein Schmiedebalg.
Die Brust arbeitet wie ein Schmiedebalg.
Das Herz hämmert.
Das Herz hämmert.
Und die Beine wollen ihn nicht tragen und knicken ein. Dass ich nur vor Anstrengungen nicht noch sterbe, denkt er voller Angst.
Er fürchtet zu sterben, kann aber nicht mehr stehen bleiben. Ich bin schon so weit gelaufen und wenn ich jetzt stehen bleibe, werden mich die Leute einen Narren nennen. Er läuft und läuft, erreicht beinahe den Hügel und hört, wie ihn die Baschkiren mit Kreischen und Schreien antreiben. Von diesem Geschrei brennt sein Herz noch mehr.
Pachom läuft mit den letzten Kräften. Die Sonne erreicht aber schon den Steppenrand, sieht durch den Dunst ganz groß und blutrot aus. Jeden Augenblick kann sie untergehen. Er hat aber nicht mehr weit zu laufen. Pachom sieht die Leute auf dem Hügel stehen. Sie winken ihm und treiben ihn an. Er sieht auch die Fuchsfellmütze auf der Erde, sieht sein Geld auf ihr liegen, sieht den Ältesten auf der Erde sitzen und sich mit beiden Händen den Bauch halten. Pachom muss an seinen Traum denken.
Nun habe ich viel Land. Ob es mir aber beschieden ist, darauf zu leben?
Pachom blickt wieder auf die Sonne. Sie berührt schon die Erde. Und ein Stück an ihrem Rande ist bereits abgeschnitten.
Pachom nimmt seine letzten Kräfte zusammen, beugt sich mit dem ganzen Körper vor, sodass seine Beine kaum mitkommen können. Wie Pachom den Hügel erreicht, wird es plötzlich dunkel.
Er blickt zurück. Die Sonne ist schon untergegangen. Pachom stöhnt auf. Umsonst war meine ganze Mühe.
Umsonst war meine ganze Mühe. Er will stehen bleiben, hört aber die Baschkiren noch immer schreien.
Es fällt ihm ein, dass es ihm nur unten so scheint, als sei die Sonne schon untergegangen.
Vom Hügel kann man sie noch sehen.
Pachom holt Atem und läuft den Hügel hinauf. Oben ist es noch hell. Er erreicht den Gipfel und sieht die Mütze. Vor der Mütze sitzt der Älteste, schüttelt sich vor Lachen und hält sich mit den Händen den Bauch.
Wieder muss Pachom an seinen Traum denken. Er stöhnt auf, die Beine knicken ihm ein und er fällt hin, berührt aber mit den beiden Händen gerade noch die Mütze. Gut gemacht.
Gut gemacht? Ich habe viel Land gewonnen.
Habe viel Land gewonnen.
Pachoms Knecht kam gelaufen, wollte ihn aufheben. Aber Pachom lag tot da und aus seinem Munde rann Blut. Die Baschkiren schnalzten mit den Zungen und sprachen ihr Bedauern aus. Der Knecht nahm die Hacke, grub Pachom ein Grab, genauso lang wie das Stück Erde, das er mit seinem Körper von den Füßen bis zum Kopf bedeckte, 6 Ellen, und scharrte ihn ein.
Wie viel Erde braucht der Mensch? Hörspiel von Max Radestock. Nach der Erzählung von Lew Tolstoi. Übersetzung aus dem Russischen: Alexander Eliasberg. Sprecher: Jakob Güring. Regie: Max Radestock. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Thomas Wittig. Redaktion: Sabine Küchler. Produktion: Deutschlandfunk in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2023.
Wir haben in unserem Hörspiel-Podcast eine ganze Reihe von Hörspielen, die, so wie dieses, in Zusammenarbeit mit der Ernst-Busch-Hochschule entstanden sind. Buschfunk, so heißt diese Hörspielreihe bei uns. Und ihr findet mehr davon und auch sonst natürlich sehr viele ganz unterschiedliche Hörspiele in unserer Deutschlandfunk-App.